Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Es ist der letzte Samstag im Monat und das bedeutet im April, das Osterfest liegt hinter uns. Für alle, die gefeiert haben, ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Zeit und alle anderen hoffentlich ein paar schöne freie Tage. Wir haben heute zwei Geschichten im Programm. Zum einen das Kronos-Projekt, das ist eine Creepypasta. Creepypasta ist wieder dran diesen Monat. Und zum anderen habe ich nochmal Hörerpoesie bekommen. Und zwar, nachdem ich Nicoles Geschichte Time gelesen habe, hat mir mein Hörer Simon geschrieben. Er hat ein Gedicht oder eine Poesie verfasst und er hat sich ermutigt gefühlt und darüber habe ich mich sehr gefreut, dadurch, dass ich eben das Gedicht von Nicole gesprochen habe hier im Podcast, mir sein Gedicht zu schicken. Und er hat dazu geschrieben: Nun habe ich vor einigen Wochen einen Text geschrieben, der mir sehr am Herzen liegt, und es wäre mir eine große Ehre, wenn du meinen Worten mit deiner Stimme Gehör verschaffst. Zudem hat mich der Text Time von Nicole ermutigt, dir meinen Text zu schicken. Ich hatte bisher angenommen, dass mein Stil nicht in den Podcast passe. Der Text versucht, Bilder in den Kopf zu malen und Gefühle hervorzurufen. Als ich den Text geschrieben habe, wollte ich meine Gefühle ausdrücken, aber mit etwas Abstand denke ich, dass ich meine Eindrücke als angehender Sozialarbeiter in einer traumapädagogischen Wohngruppe verarbeitet habe. Über meine Arbeit bin ich intensiv mit meinen eigenen Themen in Kontakt gekommen und der Text ist meine Art, den Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Vielen, vielen Dank, lieber Simon, für diese Einsendung und dein Vertrauen in meine Arbeit. Und deswegen gibt es heute das Kronos-Projekt und Hörerpoesie von Simon, die den Titel trägt, Die Ballerina. So, bevor wir dazu kommen, möchte ich euch natürlich noch ein kurzes Update geben. In diesem Monat sind erschienen mit meiner Stimme zum einen When the Rain Burns, based on Sinas True Story von Justine Pust, erschienen beim Audioverlag, der Audioverlag, DRV. Und ich durfte dieses wundervolle Buch zusammen mit Julian Horasek sprechen. Und es ist ein neues Konzept, das ist nämlich ein neuer Imprint von Penguin Random House. Dieser Imprint heißt Hardlines, da ist das Buch im Print erschienen als Buchausgabe und dieses Imprint hat sich zur Aufgabe gemacht, wahre Geschichten als Roman aufzubereiten sozusagen. Und die Geschichte war wirklich, wirklich schwer, gleichzeitig auch sehr erbaulich und ermutigend und empowernd. Und es geht um Sinas Erfahrungen mit einer toxischen Beziehung, einer missbräuchlichen und gewaltvollen Beziehung und wie sie ihren Weg daraus gefunden hat. Dann gibt es Atlantis Legenden, der zweite Teil vom John Sinclair Spin-off, der da den Titel trägt Die Saat des schwarzen Tods von Ian Rolf Hill, ist erschienen bei Lübbe Audio, habe ich ganz allein gesprochen, ist ein kurzer Snack für zwischendurch, ich glaube das Buch hat so ungefähr 4 Stunden, 4,5 Stunden, also da auch gerne, gerade wenn ihr John Sinclair mögt, ran an den Speck, hört es euch an. Dann gab es Der Thron der Magier 2 von Jupiter Phaeton, gesprochen von Louis Friedemann Thiele, Hannah Scheppmann, Vincent Fellow und mir. Also eine sehr, sehr schöne Besetzung, mit der ich da sprechen durfte gemeinsam. Und das ist der zweite Teil des Fantasy-Epos von Jupiter Phaeton. Dann, und jetzt wird's ein bisschen emotional vielleicht, Band 40 der Chroniken der Seelenwächter, Luft, der letzte Elemente-Band von Nicole Böhm, erschienen bei Lauschmedien auch jetzt am Ende des Monats quasi, gesprochen von Jan Langer, Cornelia Prescher, Richard Linkscheid und mir. Und das Besondere an dieser Sache und der Grund, weshalb das für mich auch was ganz Emotionales ist, ich habe es wahrscheinlich auch schon öfter erzählt hier im Podcast und generell habt ihr es vielleicht auch auf Instagram mitbekommen, wenn ihr mir da folgt. Ansonsten tut das gerne. Da gibt es auf jeden Fall auch ein Video von der vergangenen Woche, wo ich quasi diesen Abschluss der Reihe, das ist es nämlich Band 40, auch nochmal zelebriert habe. Und das ist ganz besonders, weil diese Reihe ja quasi der Grund war, weshalb ich als Sprecherin selbstständig geworden bin, als ich verstanden habe, dass diese Reihe funktioniert und dass ich als Rolle Jess funktioniere und Als ich mir sicher war, dass man mich nicht umbesetzen würde, habe ich mich entschlossen, das ist der Grundstock, den ich brauche, um in die Selbstständigkeit mich hinauszuwagen, weil ich ja wusste, da kommt über Jahre immer wieder ein Auftrag rein. Und jetzt ist es eben so, dass ich zusammen mit der Protagonistin über 40 Bände gewachsen bin. Ich bin als Sprecherin gewachsen und natürlich auch menschlich, weil die Zeit vergeht über Jahre der Aufnahme und man wird irgendwie erfahrungsreicher und verändert einfach sein Wesen nochmal ein Stück weit. Natürlich nicht im Kern, aber ihr kennt das, ne? Wenn man erwachsen wird, verändert man sich einfach nochmal ein Stück immer mehr. Und so sind wir gemeinsam gewachsen und jetzt lasse ich Jess los nach 4 Jahren. Wir haben im März 2021 mit den Aufnahmen begonnen und jetzt lasse ich sie los und das ist ein ganz besonderer Moment, der Abschluss der Chroniken der Seelenwächter. Außerdem, kleiner Service hier an der Stelle, es gibt seit jetzt quasi überall, wo es Hörbücher gibt und nicht mehr nur auf Audible. Das Ende von gestern ist der Anfang von morgen von Katinka Engel. Und wer hier aufmerksam zugehört hat, auch in den Updates ganz zu Beginn immer, der weiß, dass dieses Buch ein ganz, ganz, ganz besonderes Buch für mich war und wirklich mir viel Freude gemacht hat und auch ein Highlight des letzten Jahres. Und jetzt erscheint es, ich glaube, genau ein Jahr, nachdem es auf Audible erschienen ist, auch auf allen anderen Plattformen. Genauso auch The Last Dragon King von Leia Stone. Auch hier haben wir wieder eine wunderbare Fantasy-Geschichte. Ganz klassische, schöne Jugend-High-Fantasy. Und da wünsche ich euch auch ganz viel Spaß beim Hören. Und beide sind übrigens auch über Bastei Lübbe produziert worden und bei Lübbe Audio erschienen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann schreibt mir doch gerne eine Bewertung bei eurer Podcast-App, die ihr benutzt. Gerne eine möglichst gute Bewertung oder vergebt Sterne, wie bei Spotify. Oder macht ein Herzchen dran, was immer es gibt. Aber gerne einfach eine nette Bewertung. Oder empfehlt den Podcast weiter an Menschen, von denen ihr denkt, sie könnten ab und zu mal eine gute und auch gruselige Gute-Nacht-Geschichte gebrauchen. Freue ich mich sehr. Je mehr höhere Herzchen, desto besser. Und wenn ihr mich monetär unterstützen möchtet, könnt ihr mir einen Beitrag eurer Wahl an danke@pia-liest.de schicken. Auch darüber freue ich mich sehr. Und das haben im vergangenen Monat auch getan Beate, Christina und Katharina Theresia. Vielen, vielen Dank an euch. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar nett. Ich freue mich sehr darüber, denn das hilft mir unter anderem auch die Kosten des Podcasts zu decken, weil ich hier nach wie vor keine Werbung schalte. Und der Podcast allein fürs Hosting und so weiter natürlich auch ein bisschen Geld kostet. Also vielen Dank. Und genau, vom Rest, und das fand ich ganz süß, ihr seid so lieb darauf eingegangen irgendwie auch. Also man kann ja bei PayPal auch eine Nachricht dazu schicken, wenn man einen Betrag überweist. Und da stand bei ein, zwei Beträgen und ein Eis. Und ich finde es einfach so süß, ihr seid so nett. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt, dass ich mir, wenn was übrig bleibt, ein Eis davon kaufe. Und das ist auch schon geschehen. Also vielen Dank an der Stelle für das Hosting und fürs Eisgeld. So. Also, damit kommen wir zum Ende des Intros. Und jetzt wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Freude beim Zuhören. Wir gehen jetzt an die Geschichten und es gibt die Creepypasta, das Kronos-Projekt. Übrigens sind natürlich auch alle Infos zu Lizenz, Autor und so weiter in den Shownotes verlinkt. Und die Hörerpoesie von Simon mit dem Titel Die Ballerina. Viel Spaß und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Das Kronos-Projekt. Die Geschichte, die ich zu erzählen habe, bewegt sich auf schmalem Grat zwischen Einbildung und Wirklichkeit, so dass ich nicht sagen kann, ob sie nun wahr ist oder nur eine unglückliche Verkettung von Ereignissen, die meine Fantasie in einen kausalen Zusammenhang gesetzt hat. Auch kann ich nicht wirklich behaupten, dass mir etwas Schlimmes widerfahren sei, was meinen gegenwärtigen Geisteszustand rechtfertigen könnte. Denn, vorsichtig formuliert, befinde ich mich, da ich diese Zeilen schreibe, in dauerhafter psychologischer Betreuung. Bevor ich jedoch auf die Ereignisse eingehen will, die so schwerwiegende Folgen für mich hatten, möchte ich dem Leser versichern, dass ich kein leichtgläubiger Mensch bin. Überhaupt habe ich mit Glauben aller Art niemals viel zu schaffen gehabt. Ich bin im Gegenteil vielmehr ein Mensch der Wissenschaft. Jemand, der Fakten und Beweisen sein Vertrauen schenkt und Vernunft und Logik als treibende Kräfte des eigenen Handelns schätzt. Wie sehr ich mich in diesem Punkt irrte. Aber ich schweife ab, denn es widerstrebt mir, die Gedanken auf dieses Ding zu richten, das ich am 15.03.2016 in dem Berliner U-Bahn-Tunnel zwischen den Haltestellen Rathaus Steglitz und Schlossstraße sah. Ich beginne mit dem Besuch einer Ausstellung, die den Titel Jules Verne, das mechanische Korps, trug. Es war im letzten Jahr, so um den Sommeranfang, da lud ein ehemaliger Mitbewohner mich ein, mit ihm die besagte Ausstellung zu besuchen. Meine Leidenschaft für die Werke von Jules Verne war ihm bekannt. Schließlich hatten wir mehrere Jahre zusammen gewohnt und eine solide Freundschaft verband uns seither. Der Ausstellungsraum war nicht besonders groß und die meisten Exponate konnten mit einem flüchtigen Blick erfasst werden. So lief ich das erste Mal auch an jenem verabscheuungswürdigen Objekt vorbei, kehrte jedoch, nachdem ich meinen Rundgang beendet hatte, noch einmal zurück, um es genauer in Augenschein zu nehmen. Hätte ich damals mein Augenmerk auf ein anderes Exponat gerichtet, ich bin sicher, dass ich heute noch im Besitz aller meiner geistigen Fähigkeiten wäre. Der Künstler hatte einen beträchtlichen Teil seiner Energie in die geradezu fantasievolle Erfindung eines geschichtlichen Kontextes investiert, in welchen er sein Objekt einbettete. Die Geschichte handelte von einem Experiment aus den 1920er Jahren, welches die Relativitätstheorie von Einstein mittels Versuch beweisen sollte. Da man sich in dieser Zeit außerstande sah, ein Objekt auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, wollte man den umgekehrten Effekt, die zeitliche Verlangsamung, anstreben. Der Versuchsaufbau sah vor, dass mehrere Probanden eine gewisse Zeit in einem faradäischen Käfig verbringen würden und Wissenschaftler hinterher die gesammelten Erfahrungen dokumentierten. Schwarz-Weiß-Fotografien von Testläufen mit Kaninchen sollten die Echtheit des Projektes belegen, ebenso wie die vergilbten Porträts des wissenschaftlichen Teams, der Testprobanden und Geldgebern aus dem Militär. Eine weitere Tafel zeigte den wissenschaftlich-technischen Aufbau des faradäischen Käfigs, ein groteskes Gefährt, das ich nicht zu beschreiben vermag. Die physikalische Komponente spielte sich im Quantenbereich ab. Eine Thematik, zu der ich aufgrund fehlenden Hintergrundwissens keine Aussage machen kann. Ich kann lediglich wiedergeben, dass die Grundlage des Versuchs auf der Idee beruhte, einen massereichen Körper in eine langsame Schwingung zu versetzen, deren Bewegung näherungsweise Null entsprach. Durch einen physikalischen Effekt sollten Interferenzen mit dem Higgs-Feld erzeugt werden, die zu einer lokalen Verkrümmung des Raumzeitkontinuums führen sollten. Gern hätte ich hierzu die Meinung eines Experten gehört, aber es war mir nicht möglich, weder damals noch heute, jemanden zu finden, der in Quantenphysik bewandert ist. Ich erinnere mich aber noch gut daran, wie ich vor dieser Tafel mit dem geschichtlichen Kontext stand und ein wenig schadenfroh daran dachte, dass es sicher Menschen geben würde, die auf die gut gestrickte Geschichte hereinfallen würden. Menschen, die leichtgläubig genug wären, um aus einer Handvoll alter Fotos den Schluss zu ziehen, dass dieses Exponat mehr war als ein aufwendiger Scherz. Ich betrachtete auch das Ausstellungsstück selbst mit einer Mischung aus Belustigung und Arroganz. Es war handwerklich einwandfrei gestaltet, das musste ich wohl zugeben, doch gewisse Formen und mechanische Ausführungen verliehen dem Objekt etwas lächerlich Absurdes. Einmal konnte ich mir nicht verkneifen, mit der Hand eine der metallischen Oberflächen zu berühren, obwohl sich das, wie ich wohl weiß, in einem Museum nicht schickt. Aber der Zweifel nagte derart stark in mir, dass ich unter allen Umständen sicherstellen wollte, dass es sich bei diesem künstlerischen Werk um nichts anderes als eben das ein Kunstwerk handelte. Eines, das durch gewissenhafte Planung in ein urbanes Mysterium eingebettet worden war. Kurz, ich konnte weder einen offensichtlichen Fehler noch haltbare Beweise finden, die Einfluss auf die Echtheit der Geschichte gehabt hätten, und tat sie schließlich als gut erzählten Witz ab. Das kurzzeitig aufgeflammte Interesse verließ mich nach Verlassen der Ausstellung wieder. Bald verflog auch die Erinnerung und ich wendete mich den alltäglichen kleinen Problemen zu, die uns heute so ausfüllen und beschäftigen, dass daneben selten Raum für Rätsel bleibt. Erst gegen Ende des Jahres erinnerte ich mich wieder daran, als die Nachrichten von einer Reihe Meldungen beherrscht wurden, die allesamt merkwürdige akustische Phänomene in Berlin behandelten. Es schien, als schreckten die Bewohner bestimmter Stadtteile regelmäßig von metallischem Knallen geweckt aus dem Schlaf. Warum ich mich in diesem Zusammenhang an eine Ausstellung erinnerte, die bereits mehr als ein halbes Jahr zurücklag, konnte ich nicht sagen. Mein logisches Denken hungerte nach Fakten und verwendete einige Feierabende für ausschweifende Recherchen im Internet. Ich fasse mich kurz. Ich fand nichts, was mir nicht schon von der Ausstellung bekannt gewesen wäre. Dieselben Erläuterungen des Experiments, dieselben Fotografien und sogar Abbildungen des grauenhaften Objekts. Natürlich fand ich auch, wie erwartet, vereinzelte Beiträge Leichtgläubiger, die unvoreingenommen an die Echtheit der Geschichte glaubten. Der Vollständigkeit halber verfolgte ich natürlich auch diese Spuren ein kleines Stück, gelangte aber, wie hätte es auch anders sein sollen, nur an die üblichen Anhäufungen modernen Aberglaubens. Von Alien-Geschichten über Chemtrails bis hin zu Weltuntergangsprophezeiungen. Die Weihnachtsfeiertage lenkten meine Aufmerksamkeit auf wichtigere Angelegenheiten und meine Recherchen ruhten über den Jahreswechsel. Ich kam zu dem Schluss, dass ich das Internet als Informationsquelle ausgeschöpft hatte, befand das Thema aber nicht für spannend genug, um alternative Quellen zu bemühen. Im März musste ich beruflich für ein Fortbildungsseminar nach Berlin reisen. Zwei Übernachtungen waren geplant und ich freute mich auf zwei freie Abende in der Hauptstadt. An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich den Bericht nur ungern fortsetze. Wie es dazu kam, dass ich schließlich an der U-Bahn-Haltestelle Rathaus Steglitz landete, ist sicher nicht relevant für den Bericht. Dem Leser sei lediglich gesagt, dass ein Seminarteilnehmer, mit dem ich lose Bekanntschaft geschlossen hatte, nach einem Abend in einer örtlichen Kneipe eine Wette vorschlug, die ich nach reichlichem Bierkonsum nicht ablehnen konnte. Meine vernünftigen Überzeugungen waren derart angegriffen, dass er mich nach kurzer Zeit zu ködern vermochte. Wäre ich nüchtern gewesen, hätte ich sicher dankend abgelehnt, ungeachtet des Spotts, den ich dafür hätte ertragen müssen. So aber hatte mein gesundes Urteilsvermögen nach einigen Bier Schaden genommen. Und angestachelt von den höhnischen Kommentaren meines Bekannten ging ich auf diese in höchstem Maße unvernünftige Wette ein. Wir wollten zu zweit von der U-Bahn-Haltestelle Rathaus Steglitz bis zur Haltestelle Schlossstraße über die Gleise laufen. Gewinner sollte der schnellere von uns beiden sein. Mut, Furchtlosigkeit sowie Geschicklichkeit und Ausdauer würden bei dieser Wette gleichermaßen unter Beweis gestellt. Als ich mich also über Bahnschwellen laufend und stolpernd in diesem dunklen Tunnel wiederfand, fühlte ich mich schlagartig nüchtern. Die einzigen Lichtquellen in dieser furchtbaren Katakombe bestanden aus den regelmäßigen Leuchtschildern für Fluchtwege. Geräusche hallten gebrochen von den Tunnelwänden zurück. Der Boden war bedeckt mit einer schwarzen, fettigen Staubschicht, die das Laufen zu einem Balanceakt machte. Jeder Schritt vermochte sich in eine Rutschpartie zu verwandeln, an deren Ende man schmerzhaft auf die Bahnschwellen stürzen konnte. Die Luft schmeckte metallisch und kratzte trocken in der Lunge. Nach wenigen Metern war ich bereits völlig außer Atem und hechelte hinter meinem Bekannten her, der souverän seinen Vorsprung ausbaute. Ich schämte mich ungeheuerlich für diesen Leichtsinn und hoffte, dass auch späte Besonnenheit für einen guten Ausgang dieses Unsinns sorgen konnte. Ich dachte nicht eine Sekunde länger daran, diese Wette gewinnen zu wollen. Mein Bekannter hingegen legte sich mächtig ins Zeug und rannte blind in der Dunkelheit voraus. Ich hörte das Echo seiner Schritte von den Wänden hallen. Mein eigener Puls hämmerte im Takt dagegen, denn auch der langsame Lauf war mühselig. Ich bemühte mich, sicheren Halt zwischen den Gleissträngen auf den Schwellen zu finden, nicht über lose Kabel in der Dunkelheit zu stolpern oder gar hinzufallen. Die Geräusche meines vorauslaufenden Wettgegners hingegen verrieten, dass dieser häufig fiel, und dumpfe Flüche kündeten davon, dass die Stürze schmerzhaft waren. Als das Grauen über mir zusammenschlug, war er bereits so weit vorausgelaufen, dass selbst das Echo seiner Schritte fast verstummte. Plötzlich meinte ich, ein schwaches Licht in der Ferne zu sehen und beschleunigte. Ich vermutete, dies sei der Schein der Haltestellenbeleuchtung und die Verheißung eines Endes dieser Tortur beflügelte mich. Dann bemerkte ich den bläulichen Schimmer, der die Wände mit einem schimmeligen Leuchten überzog. Ein leichtes Flimmern lag in der Luft. Ein Summen erfüllte den ganzen Tunnel, schwoll an zu einem metallischen Kreischen und endete in einem ohrenbetäubenden Knall, der mir für einige Augenblicke das Hörvermögen raubte. Es dauerte nur einen winzigen Moment, aber der Anblick, der sich mir bot, ist für immer in meine Netzhaut gebrannt, sodass ich für immer dieses Ding sehen muss, wenn ich die Augen schließe. Wenige Meter vor mir verdichtete sich der blaue Schimmer zu einem intensiven Leuchten. Die Ränder dieses Phänomens fransten merkwürdig aus und die Luft flirrte heftig an den Übergängen. Dann teilte sich der Schleier und für die Dauer eines keuchenden Atemzuges sah ich das Objekt. Es stand klar und deutlich vor mir. Ein alter, umgebauter U-Bahn-Wagen vom Typ A1. Es konnte kein Irrtum sein. Die vergitterten Fenster, die Ableitschienen auf dem Dach, die hermetisch versiegelte Tür, die sich nur von außen öffnen lässt. Vor allem aber diese grässlichen, unverwechselbaren Bolzen, die die Räder ersetzten. Diese abscheulichen Exzenter, die den Waggon bewegten, indem sie ihn hochwuchteten und danach wieder hinunterließen, in einer unsagbar langsamen, schwingenden Bewegung von etwa 4 Millimeter pro Tag. Die Entschleunigungsbahn. Das Kronos-Projekt. Bei allen Physikern, was sah ich da? Konnte das real sein? Ich erkannte Details aus meiner Recherche im Internet wieder. Rost fraß an den Exzentern. Die ehemals kupfernen Ableitschienen waren grün angelaufen. Darüber schien die Luft in wabernder Bewegung zu sein. Oder war das der Effekt, den die Raumzeitverkrümmung verursachte? Die lichtabsorbierende Terlithium-Beschichtung, mit der Wagen ursprünglich bestrichen worden war, blätterte an vielen Stellen ab. Darunter entluden sich kleine blaue Blitze. Der Ursprung des Leuchtens, das der Erscheinung vorausgegangen war. Dann schloss sich der Schleier lautlos und die Entschleunigungsbahn verschwand hinter dem Ereignishorizont. Ich blieb verstört und allein in der Finsternis zurück, denn die Leuchtschilder in der unmittelbaren Umgebung waren durch das Phänomen beschädigt worden und erloschen. Ich stand da, zitternd, eingehüllt von der absoluten Schwärze des Erdinneren und erinnerte mich an alles, was ich während meiner Recherche zum Kronos-Projekt gelesen hatte. Der Start des Experiments lässt sich in das Jahr 1926 datieren. Ort des Geschehens war ein Tunnelsegment der Berliner U-Bahn, das kurz nach dem Versuchsbeginn versiegelt wurde. Das Experiment sollte über eine Zeitdauer von 10 Jahren laufen, während für die Probanden nur etwa eine Stunde verging. Im Innern des Waggons saßen die Testpersonen an eigens dafür montierten Tischen. Zum Zeitvertreib hatte man ihnen Karten und Brettspiele mitgegeben. Man stellte Getränke zur Verfügung, aber keine Lebensmittel. Es war nicht vorgesehen, dass die Probanden Einfluss auf das Experiment nehmen konnten. Alle Fenster waren vergittert, die Tür nur von außen zu betätigen. Der Personenraum selbst entsprach einem zweiten faradäischen Käfig, was einem hermetisch versiegelten Gefängnis gleichkam. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Wissenschaftler vom Erfolg des Unterfangens ausgingen, stieß mich heftig ab. Zur Verständigung mit der Außenwelt befand sich lediglich ein Tonbandgerät in dem Abteil. In den ersten Minuten nach dem Start waren noch artikulierte Laute vernehmbar, doch später konnte man nur noch mittels komplexer Tonbeschleunigungsverfahren verzerrte Lebenszeichen empfangen. Dann verschwand die Entschleunigungsbahn. Man vermutete einen optischen Effekt hinter dem Phänomen und arbeitete weiter wie geplant, aber der Krieg und die Inflation sorgten dafür, dass das Projekt vor Beendigung des Versuchs eingestellt wurde. Unterlagen gingen verloren, Zeitzeugen starben. Die Versuchspersonen galten als verschollen bzw. tot, doch es kann durchaus sein, dass sie im Inneren der Bahn bis heute überlebt haben. 8 Menschen, die in der Zeit verlangsamt in einem winzigen Bahnabteil sitzen, ohne Kontakt zur Außenwelt. 8 Menschen, die seit 1926 an einem Experiment teilnehmen, an das sich heute niemand mehr erinnert. Sollte das Projekt erfolgreich gewesen sein und die Probanden noch wohlauf, dann wären für sie seit Beginn des Versuchs etwas mehr als 6 Stunden vergangen. 5 Stunden mehr als ursprünglich ausgemacht. Wie mochten sie darauf wohl reagiert haben, als sie feststellten, dass das Tonband nicht mehr zur Verständigung taugte und die ausgemachte Zeitspanne überschritten worden war? Würden sie panisch werden? Klaustrophobisch? Würden sie versuchen, mit Kronkorken der Getränkeflaschen die Fenstergitter zu bearbeiten, in der Hoffnung, sich irgendwie befreien zu können? Wer würde sie sonst befreien? Wer könnte sie befreien? Ein ungewisses Schicksal trägt sie immer weiter in die Zukunft auf einer versiegelten Strecke zwischen Rathaus Steglitz und Schlossstraße. Und ausgerechnet mir musste die verfluchte Entschleunigungsbahn erscheinen, mir, dem Verfechter der Wissenschaft, dem logisch Denkenden. Ich war ein Narr gewesen. Stoßen Logik und Vernunft nicht allzu oft an ihre Grenzen? Bei Schrödingers Katze. Gibt es nicht noch genug Rätsel in der Wissenschaft, die wir lösen müssen, bevor wir uns in der Welt sicher fühlen dürfen? Ich bezweifle, dass dieser Tag je kommen mag. Einzig Unwissenheit ist die Antwort. Nur ungebildete Unwissende können den Frieden empfinden, der mir auf ewig versagt bleiben wird. Denn ich weiß jetzt, dass alles wahr ist. Ich allein kenne den Grund, warum Nacht für Nacht die unbescholtenen Bürger Berlins von einem Knall geweckt aus dem Schlaf gerissen werden. Ich werde niemals wieder einen Fuß in die Hauptstadt setzen und ich weigere mich jemals wieder mit einer Bahn zu fahren. Wer kann schon mit Gewissheit sagen, was zu unseren Füßen unter der Stadt vor sich geht? Welche geheimen Experimente und Versuche in stillgelegten Tunneln und Stollen unter uns weiter existieren, obwohl die Wissenschaftler, die sie ins Leben riefen, längst zu Staub zerfallen sind? Wie viele Versuchspersonen, verloren und vergessen in geheimen Kammern unter der Erde, für die Wissenschaft getestet werden, obwohl niemand mehr da ist, ihre Ergebnisse zu notieren? Nein, ich wage nicht mehr, das auszumalen. Zu schrecklich war der Anblick der Entschleunigungsbahn in jener Nacht, alleine in den U-Bahn-Tunneln. Das grausame, metallische Kreischen verfolgt mich im Schlaf. Ich sehe den verfluchten Waggon auf seinem vorgeschriebenen Weg unendlich langsam vorankriechen. Beladen mit 8 Menschen, die dazu verdammt sind, zu warten, bis jemand kommt und sie befreit. Hier endet mein Bericht. Der Leser dieser Zeilen mag selbst entscheiden, ob ich nur das Opfer meiner Einbildung geworden bin oder tatsächlich etwas gesehen habe, das besser nicht existieren sollte. Ich rate davon ab, eigene Nachforschungen in der Sache anzustrengen, denn mich haben die Erkenntnisse in eine bedauerliche Lage gebracht. Was aus dem Bekannten geworden ist, der so weit vorausgelaufen war, weiß ich nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen und ich möchte mir vorstellen, dass er die Haltestelle Schlosspark wohlbehalten erreichte, eine Weile auf mich wartete und unverrichteter Dinge nach Hause ging. Dass ihm etwas zugestoßen sein könnte, wage ich nicht zu denken. Ebenso habe ich keine Ahnung, welche Absichten jenen Künstler bewegten, dieses grauenhafte Objekt nachzubauen und mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Möglichkeiten für eine Recherche stehen mir leider nicht mehr zur Verfügung. Vielleicht ist das auch besser so. Ich weiß bereits genug. Und dieses Wissen ist mir nicht gut bekommen. Ich wurde erst am nächsten Morgen von einem Gleisarbeiter der Frühschicht gefunden. Man erzählte mir, ich hätte völlig verdreckt und unterkühlt, mit weit aufgerissenen Augen in einer gemauerten Nische neben den Gleisen gehockt und die gegenüberliegende Wand angestarrt. Ich sei nicht ansprechbar gewesen und man entschied nach kurzer Beratung, dass ich wohl in einer Psychiatrie am besten aufgehoben wäre. Man hilft mir hier tatsächlich. Die Ärzte sind freundlich, die Pfleger zuvorkommend. Ich erhalte Tabletten, die mir das Einschlafen erleichtern sollen, aber der Schlaf liefert mich meinen Albträumen aus. Ich fühle mein logisches Denken schwinden und die Vernunft entgleitet mir, vor allem in den trüben Abendstunden. Es ist unerheblich, ob mein Zustand durch ein reales Erlebnis oder eine Sinnesverwirrung verursacht wurde. Das Grauen ist real. Jedes Mal, wenn eine Tür in den Angeln quietscht oder ein Fenster im Wind zuschlägt, sehe ich dieses Bild vor mir. Ich wünschte, sie würden sich weniger um mich kümmern. Ich wünschte, sie würden mich in Ruhe lassen, dann könnte ich all dem ein Ende setzen. Ich halte dieses Bild in meinem Kopf nicht mehr aus. Diese Vorstellung von 8 Menschen, die in Panik gegen die Wände ihres Gefängnisses hämmern, unwissend, dass sie in einem versiegelten Tunnel, tief unter der Erde und verborgen hinter dem Ereignishorizont, niemand je hören wird. Die Ballerina. Hörerpoesie von Simon. Wie eine einzelne Kirschblüte, zart gezeichnet auf grober Leinwand, getragen nur von einem zierlichen Zweig, erwachsen aus der Hand des Künstlers. Ersonnen als Faustpfand für einen ruhelosen Rachegeist, ein rascher Strich des Katanas, blitzschnell zerteilt die Klinge die Luft, ein einzelner Schlag, geführt ohne Zögern von sicherer Hand. Blut zieht eine filigrane Linie auf der glitzernden Schneedecke. Ein Leben fließt dahin. Der Samurai ersetzt das Schwert durch den Pinsel. Ein Moment des Zauderns, ein Zittern der Muskeln, ein verirrter Strich des Pinsels. Dunkle Tinte auf hellem Pergament. Die Last liegt schwer auf seinen Schultern. Der Samurai greift zum Tanto. Das Leben des Samurai fließt dahin. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich kurz die Augen schließe, verliere ich das Gleichgewicht. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mir einen Moment der Unachtsamkeit erlaube, breche ich ein. Manchmal habe ich das Gefühl, auf dünnem Eis zu laufen. Manchmal möchte ich zuschlagen und das Eis zerbrechen. Einbrechen, abstürzen, ertrinken im schwarzen Wasser ist immer noch besser, als auf den Moment zu warten, an dem das Eis mich nicht mehr trägt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe in einer Seifenblase. Manchmal habe ich Angst, die Blase platzt. Manchmal möchte ich meinen Wagen in den Gegenverkehr lenken. Manchmal möchte ich die Blase platzen lassen. Die Ketten in meinem Kopf. Sie wispern und tuscheln, sie flüstern, ich bin ein freier Mann. Manchmal will ich verglühen wie ein unbeschriebenes Blatt im Kamin. Das Glück, es ist zerbrechlich. Wie eine Ballerina in cremefarbenem Kostüm, die Haut makellos wie Porzellan, rote Lippen und ein strenger Dutt. Die Augen finden keinen Halt, sie müssen das Gleichgewicht bewahren. Zart, wunderschön. Eine Violine erweist Tschaikowski die letzte Ehre. Ich habe Angst, ihrem Lächeln einen Sprung zu versetzen, wenn ich sie berühre. Ich will sie halten, ich will sie an mich drücken, ich gehe auf sie zu. Elegant, graziös, anmutig entfernt sie sich von mir, Pirouetten drehend auf dem Drahtseil. Für unsere Darbietung gibt es keine Choreografie. Wir tanzen, doch nur für uns. Jeder Schritt ein Wagnis. Ein gesichtsloses Publikum wartet auf das große Finale, auf den einen Moment. Die Sekunde kurzer Unachtsamkeit, ein Blinzeln. Unser Ringen, eine Kür auf der Klinge des Katanas. Der Sog der Tiefe zerrt an mir. Der Tanz der Ballerina, Anmut und Eleganz, ein Kampf gegen die Angst. Sie tanzt, um zu schweben, jede kühne Figur ein Moment der Freiheit. Im Geiste ist sie bereits gefallen. Solange sie tanzt, lebt sie. Sie fällt, sollte sie zaudern. Leise flüsternd fordert das Drahtseil seinen Tribut. Die Klinge dürstet nach Blut. Das Flüstern spricht von Freiheit und dem Schleier der Nacht. Das Flüstern verlangt Einlass in mein Schloss aus Glas. Der Blick in die Tiefe ist schwindelerregend. Die Ballerina lässt mich die Schlucht der Vergessenen leugnen. Ihr Tanz, Leidenschaft, Verzweiflung, Perfektion, Todesangst. Ich bin gefesselt wie gebannt. Ich will sie halten. Es ist uns bestimmt zu schweben. Die Ballerina erhält die Nacht wie der Mondschein. Ihr Schimmern verdrängt das Flüstern. Der Samurai erschlägt die Feinde des Shoguns für einen Moment der Stille. Die Ballerina tanzt auf dem Drahtseil. Es ist das Einzige, was ihr bleibt, bis der Abgrund sie ruft. Der Samurai umklammert das Katana. Seine Dämonen wohnen darin. Wir tanzen auf des Messers Schneide. Das Flüstern schwillt an. Die Dämonen des Samurai rufen nach uns. Die Augen der Ballerina spiegeln sich in der polierten Klinge. In ihren kalten Augen liegt der Sog der Tiefe, als wären sie der Mahlstrom selbst. Ich weigere mich, in ihrem verzerrten Spiegelbild den Hass zu sehen. Ich strebe nach Glück, sie flieht vor der Gier in meinen Augen. Ein gequältes Wesen voller Furcht vor dem Absturz, ohne Ausweg. Kein Makel befleckt ihr Kostüm. Sie will mich hinunterstoßen, will mich aufschlagen sehen auf dem kalten Fels. Die Perfektion ist ihr einziger Trost. Ich will sie besitzen. Sie muss es wert sein, besessen zu werden. Mein Leben in der Waagschale, meine Seele gesetzt auf Rot. Die Würfel sind gefallen, mein Fuß findet Halt, weit oben über dem Abgrund. Ich bekomme sie zu fassen, ich fühle mich frei. Erfüllt halte ich inne, dann bricht ihr Lächeln. Gleich der Perfektion, grausam entstellt, zerspringt die sanfte Melodie mit einem Kreischen. Die Saiten der Violine gerissen. Die warme Decke wird mir entrissen. Ich werde mit einem Faustschlag aus dem Traum geweckt. Bedrohlich schwanke ich auf dem Drahtseil. Der Wind greift nach mir und verführt mich, auf seinen Rücken zu steigen und davonzureiten. Ein schmutziges Grau bedeckt den Himmel. Der Blick in die Ferne bietet keinen Trost. Das Drahtseil, gespannt über einer Schlucht aus zerklüfteten Felsen, zittert leicht wie vor Aufregung. Meine Hoffnung bricht wie die von kaltem Stein zerschmetterten Gebeine der Malgewesenen. Im Kolosseum der Verdammten findet eine weitere Darbietung ihr jähes Ende. Die Geister der Gescheiterten, gelangweilt auf den Rängen, sie warten auf den einen Moment. Der faule Geschmack, für einen kurzen Augenblick bittersüß, wenn in einer weiteren Seele die Hoffnung stirbt. Die Ballerina fällt mit grausamer Banalität. Das dumpf knackende Geräusch ihres Aufschlags, wie ein Zweig unter dem Fuß der Zeit, ein Riss in meinem Geist. Der Tanz ist aus, der letzte Akt gespielt. Alles, was mir bleibt, ist eine letzte Verbeugung vor einem Publikum, das die Schönheit des Lebens mit Abscheu beäugt. Ich schließe die Augen und gebe mich dem Mahlstrom hin. Die Kirschblüte wehrt nur einen Wimpernschlag. Sie verdörrt und fällt welk zu Boden. Das Kostüm der Ballerina ist zerrissen. Auf einen gebrochenen Blick legt sich der Staub. Gefangen in ihrer Vollkommenheit ist es ihr nicht vergönnt. Sie sollte tanzen für mich. Sie sollte sterben durch mich.